Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Am Mikrofon Regina König. Vor 500 Jahren erhoben sich in deutschen Landen die Bauern gegen ihre Herren. War der Bauernkrieg eine evangelische Revolution? Und welche Rolle spielten Medien und Fake News bei der Mobilisierung der Massen? Die Bauern scheiterten, 100.000 Menschen fanden den Tod. Doch ihre Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit und Frieden klingen bis heute nach. Welche Relevanz haben die Erschütterungen von damals für uns heute, auch als Christen im 21. Jahrhundert? Darüber komme ich ins Gespräch mit dem Kirchenhistoriker und Theologen Professor Dr. Thomas Kaufmann. Professor Kaufmann ist wissenschaftlicher Direktor der Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen und Professor an der Theologischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen. Er gilt als ausgewiesener Kenner der Reformationsgeschichte. Vielen Dank, Herr Professor Kaufmann, dass Sie sich jetzt die Zeit nehmen für unser Gespräch.
Ja, gerne.
Wir treffen uns in einem Städtchen, das heute sehr idyllisch wirkt. Vor 500 Jahren spielten sich hier allerdings entscheidende Szenen des Bauernkriegs ab, in Mühlhausen in Thüringen. Hier lebte und wirkte der wohl bis heute bekannteste Bauernanführer Thomas Müntzer, Pfarrer, Reformator und Revolutionär. An die Geschehnisse von damals erinnert jetzt die Thüringer Landesausstellung Freiheit 1525. Und wir führen unser Interview jetzt am Eröffnungstag dieser Ausstellung, am 25. April. Und Sie, Herr Professor Kaufmann, gehören als Kirchenhistoriker zum wissenschaftlichen Beirat der Thüringer Landesausstellung. 400 Objekte von 80 nationalen und internationalen Leihgebern sind in der Ausstellung zu sehen, verteilt auf drei Museen, darunter zwei ehemalige Kirchen, die St. Marien und die Kornmarktkirche. Professor Kaufmann, Sie hatten heute auch schon ein bisschen Zeit, mal einen Blick reinzuwerfen in die Thüringer Landesausstellung. Sie waren in der Kornmarktkirche. Wie gefällt es Ihnen?
Also ich bin ganz begeistert, weil wir doch große Gedanken aufwenden mussten, wie mit diesem doch riesigen Raum, der, als wir mit den Planungen begannen, noch mit sozusagen fest installierten Bänken versehen war, umgehen konnten. Und durch diese Raumarchitektur ist doch eine wirklich glückliche Lösung gefunden worden, wo sozusagen eine Reihe an kleinen Kabinetten dann sehr pointiert Objekte zum Sprechen bringen.
Ja, wer Lust hat auf einen Rundgang durch die Ausstellung, dem verweise ich auf einen Beitrag, den Sie finden, liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Audiothek unter erfplus.de in der Sendreihe Aktuelles vom Tag. Da können Sie mit mir zusammen einmal durch die Ausstellung wandern. Mühlhausen, also eins der Epizentren des Bauernkriegs, schaffen wir uns zunächst einen Überblick zum Bauernkrieg vor 500 Jahren. Die Bauern erhoben sich vorwiegend in Süd- und Mitteldeutschland, auch in Tirol und in der Schweiz. 1524 brachen die ersten Aufstände aus und damit 7 Jahre nach dem Thesenanschlag Luthers. Verschiedene Bauernheere, auch Haufen genannt, zogen durchs Land, teilweise angeführt von Vertretern des Bürgertums, auch von Rittern, wie etwa Götz von Berlichingen. Dessen eiserne Hand ist übrigens auch in der Thüringer Landesausstellung in der Kornmarktkirche in Mühlhausen zu sehen. Die letzte große Schlacht wird Ende 1525 geschlagen. Der Bauernkrieg endet blutig. Etwa 100.000 Menschen finden den Tod. Andere Schätzungen gehen von 70.000 Todesopfern aus. Herr Professor Kaufmann, reisen wir zurück ins ausgehende Mittelalter, 16. Jahrhundert. Wir befinden uns im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Die Drei-Stände-Ordnung prägt die Gesellschaft. Klerus und Adel haben die Macht. 90% der Bevölkerung sind einfache Bauern. In aller Kürze, wo liegen die Ungerechtigkeiten im System?
Also das System ist dadurch gekennzeichnet, dass die Bauern keine oder in aller Regel keine politischen Partizipationsrechte haben. Das heißt, sie haben keine Möglichkeit, direkt einzuwirken auf die Gestaltung ihrer politischen Umwelt. Sie sind insofern untertan und die Dynamik des Zeitalters ist auch dadurch zu kennzeichnen, dass diese Untertänigkeit im Grunde immer drückender wird. Wir haben im späten Mittelalter durchaus Phänomene, wenn man so will, bauernrepublikanischer Selbstbestimmtheit. Das ist von dem Historiker Peter Blickle mit dem Konzept des Kommunalismus in Verbindung gebracht worden. Wir haben auch sozusagen freie Bauernrepubliken, etwa in Norddeutschland. Die Anlässe für den Bauernkrieg entstehen durch eine vermehrte Drucksituation, der die Bauern ausgesetzt sind. Das hat eine ganze Reihe an Ursachen, der, wenn man so will, zeitalterprägende Prozess frühmoderner Staatsbildung, von dem wir sprechen, führt dazu, dass die Obrigkeiten zugriffiger werden, dass sie ihre Rechte sozusagen zu Lasten der Bauern ausbauen, dass sie Zugriff auf Allmende, also Gemeingut wie Wälder, Flüsse, Wasser, Fische etc. für sich beanspruchen. Und es gibt eine ganze Reihe an Beispielen für Rechtsfälschungen zu Lasten der Bauern, dass also im Grunde juristische Mittel eingesetzt werden für Schriftlichungen von Rechtsbeständen, die mit dem bisherigen Recht brechen. Die Bauern sind sozusagen an mündlicher Kultur orientiert. Sie erinnern sich an bestimmte Rechtstraditionen und werden dann plötzlich von den Herren, auch von Äbten, mit Rechtsansprüchen konfrontiert, die völlig querstehen zu dem, was das bisherige alte Recht vorsah. Und kurz gesagt, die werden über den Tisch gezogen. Und solche Verhältnisse bilden auch den Anlass, insbesondere natürlich auch Abgaben, Zehntabgaben, von denen es unterschiedliche Formen gibt. Der Getreidezehnt, der sogenannte große Zehnt, gilt in der Regel als gesetzt und wird akzeptiert. Aber darüber hinaus werden dann andere Abgaben erhoben auf Tiere, auf kleine Feldfrüchte etc.
Also der Druck nahm zu. Sie sagen, die Bauern wurden über den Tisch gezogen. Wie groß war die Not ganz praktisch damals? Haben die Bauern gehungert?
Beispiele für hungernde Bauern gibt es nicht. Es gibt Notlagen und es gibt sozusagen Verarmungsphänomene, die darin bestehen, dass die Möglichkeit, Kleidung zu erwerben etc., Schuhe zu erwerben, dass die sehr eingeschränkt ist. Die Tendenz geht eher dahin zu sagen, es ist eine Angst vor einer immer sozusagen knapper werdenden Ressourcensituation, einer immer sozusagen sich zuspitzenden Versorgungslage, die dann auch durch etwa Form von Leibeigenschaft gesteigert wird, dass also auch das spärliche Erbe der Bauern dann noch in Teilen vom Herrn abgegriffen wird. Also es sind Verelendungsängste stärker als reale Phänomene von Hunger. Wir haben natürlich Hungerperioden in der Geschichte. Wir haben auch Notsituationen, die dann immer besonders drückend sind, wenn Abgaben eingepresst werden, die dann diejenigen, die sie leisten müssten, in besonders schwierige Situationen bringen. Wir haben auch Phänomene von Getreidespekulation, die von den Obrigkeiten, zum Teil von den städtischen Obrigkeiten eingegrenzt werden. Also die Versorgungssituation der städtischen Unterschichten ist in der Regel prekärer als die der Bauern. Aber Phänomene von Hunger sind dem Zeitalter nicht fremd.
1524 brechen dann die ersten bewaffneten Aufstände aus. Hier und da schließen sich auch Städte an. Von Anfang an gab es Bestrebungen, allerdings auch friedlich auf dem Verhandlungsweg zu Lösungen zu kommen. Verhandlungen wurden vorbereitet, zum Beispiel, indem die Aufständischen ihre Forderungen niederschrieben. Die bekannteste Publikation aus der Zeit des Bauernkriegs sind die 12 Artikel der Bauernschaft, verfasst 1525 im schwäbischen Memmingen. Diese 12 Artikel gelten heute als eine der frühesten Menschenrechtserklärungen, zumindest in deutscher Sprache. Der ehemalige Bundespräsident Johannes Rau nannte sie ein Monument der deutschen Freiheitsgeschichte. Sie sagen, dieser Text sei der erfolgreichste der gesamten Reformationszeit. In aller Kürze erstmal nur zum Kern der Forderungen. Was fordern die Bauern in diesen 12 Artikeln?
Also die 12 Artikel enthalten elementare wirtschaftliche und elementare auch religiöse Forderungen. Der erste Artikel ist von einer gewissen sozusagen programmatischen Bedeutung, weil er die freie Pfarrerwahl um der Evangeliumsverkündigung propagiert.
Aber das ist sowas von erstaunlich, oder? Es geht ja auch um die Abschaffung der Leibeigenschaft und Abschaffung des Frondienstes. Aber zuallererst wird die freie Pfarrerwahl gefordert. Warum war das den Bauern so wichtig?
Ich bin relativ zurückhaltend bei der Frage, ob es den Bauern so wichtig ist. Ich gehe davon aus, dass der Text im Wesentlichen von Sebastian Lotzer stammt. Und ich bin auch davon überzeugt, wahrscheinlich machen zu können, dass der Weg, den dieser Text in die Öffentlichkeit genommen hat, nicht das Ergebnis bäuerlicher Beratungen war. Sondern hier hat ein Propagandist der evangelischen Bewegung versucht, bäuerlichen Forderungen eine religiöse Plausibilität zu verleihen und sie dadurch sozusagen in ihrer Durchschlagskraft zu verstärken.
Noch ein paar Takte zu Sebastian Lotzer. Er war Laienprediger.
Er war kein Prediger, er war ein Laienschriftsteller, kann man sagen. Er war ein Laientheologe, der seit 1523 von Memmingen aus publizistisch tätig war. Er war von seinem Gewerbe her, er ging mit Tierhäuten um. Er war Gerber und hat in der Branche gearbeitet. Ob er Meister war, ist eher unwahrscheinlich. Und er hat mit den Bauern Kontakt aufgenommen, weil sie von ihm wussten, dass er als Laie sozusagen zugunsten des gemeinen Mannes das Wort nimmt. Er war, wie gesagt, seit 1523 als Laienschriftsteller tätig und machte sich dann als, wenn man so will, Sekretär des Baltringer Haufens einen Namen.
Zurück zu den 12 Artikeln der Bauernschaft, so heißen sie. Die sind übrigens auch zu sehen in der Kornmarktkirche in Mühlhausen. Nochmal zurück zu der Frage, ob es nun Sebastian Lotzer gewesen ist im Einverständnis mit Bauern. Ja, wir wissen es nicht wirklich. Trotzdem ist es sehr erstaunlich für uns heute, dass der erste Artikel die freie Wahl des Pfarrers in der Ortsgemeinde einklagt. Warum war das so wichtig?
Grundsätzlich galt natürlich die Verkündigung des Evangeliums, die Teilhabe am Wort Gottes als der Weg zum Heil. Also ein Prediger, der das Evangelium verkündigt, zu bekommen, war gleichbedeutend damit, einen Zugang zum Heil zu erhalten. Insofern ist die prominente Position dieses Artikels Teil dessen, was den Bauernkrieg oder die Bauernunruhen zu einem integralen Moment des Prozesses, den wir Reformation nennen, gemacht hat.
Kommen wir zu weiteren Forderungen. Abschaffung von Frondiensten, Aufhebung der Leibeigenschaft, worum ging es noch?
Dieser Artikel ist besonders deshalb interessant, weil er natürlich auch theologische Sprengkraft enthält. Und ich denke, dieser Artikel wird es vor allem gewesen sein, der den Bundespräsidenten Rau zu dieser feierlichen Verbindung von Bauernartikeln und Grundrechten veranlasst hat. Dieser Artikel argumentiert nämlich, niemand darf unfrei sein, weil Christus uns alle erlöst hat. Also in der Erlösung Christi wird das theologische Motiv identifiziert, dass Leibeigenschaft, die Herrschaft von Menschen über Menschen im Sinne solcher Abhängigkeitsverhältnisse grundsätzlich in Frage stellt. Und das ist natürlich schon starker Tobak, weil er auch, das ist Bibellesern ja nicht unbekannt, gegen Traditionen innerhalb des Neuen Testaments selbst spricht. Der Philemonbrief behandelt die Frage, ob jemand in Sklaverei, wenn er Christ ist, sozusagen befreit werden muss. Und Paulus argumentiert zugunsten einer, wir würden wahrscheinlich sagen, spirituellen Freiheitsidee, aber erteilt der Forderung nach einer Beendigung des Sklavenstandes eine Absage. Also insofern, es gibt sozusagen innerhalb des Christentums eine durchaus spannungsreiche Umgangsweise mit dieser Thematik. Und die 12 Artikel positionieren sich in dieser Frage sehr, sehr eindeutig.
Sie haben das jetzt schon angesprochen. Die 12 Artikel, diese Menschenrechtserklärung, nennen wir sie mal so, sind gespickt mit Bibelzitaten. Und das haben Sie ja auch schon gesagt. Natürlich, der Bauernkrieg gehört mit zu diesem Prozess der Reformation. Aber wie viel reformatorisches Gedankengut steckt denn nun grundsätzlich im Bauernkrieg? Wäre er ohne die Reformation gar nicht in Gang gekommen?
Also zunächst muss man feststellen, dass in der frühen Reformationszeit, seit ca. 1520, nicht zuletzt initiiert durch Luther selbst, eine ganze Reihe an auch wirtschaftsgeschichtlich relevanten Fragestellungen aufgekeimt sind. Es wurde diskutiert, offen diskutiert, ob der Zehnt zu leisten ist. Und die meisten reformatorischen Schriftsteller haben gesagt, naja, okay, der Zehnt als Steuer ist an sich in Ordnung, aber auf keinen Fall soll der Zehnt an geistliche Instanzen gezahlt werden. An Klöster etc. Das kommt gar nicht in Frage, wenn dann nur an die weltlichen Herren.
Was aber damals Usus war, natürlich.
Weil natürlich auch Klöster etc. Bischöfe weltliche Herrschaftsgewalt ausgeübt haben. Also im Grunde Herren im auch politischen Sinne waren. Und insofern hat diese Forderung, den Zehnten nur an die weltlichen Herren zu zahlen, ein Stück weit auch wie ein Sprengsatz gewirkt. Insofern sind in der frühen Reformationszeit Themen virulent geworden, die ja im Bauernkrieg explodierten. Luther hat die Forderung erhoben, das muss man sich auch mal vor Augen führen in der Adelsschrift, dass Feldkapellen abgebrannt werden sollen. Braucht kein Mensch Feldkapellen seines Erachtens. Die Wallfahrten sind abzuschaffen und Ziele von Wallfahrten sind eben platt zu machen. Ja, was machen die Bauern? Unter anderem, sie zünden Feldkapellen an, also im Kontext der Aufstände in der Wirkungszeit Thomas Münzers in Altstädt. Da war es auch eine Kapelle, die Malerbacher Kapelle, die angezündet wurde und die dann zu einem erheblichen Konfliktobjekt wurde.
Aber Martin Luther hat gegen den Bauernkrieg gewettert, auch speziell gegen Thomas Münzer, zu dem kommen wir noch später. Also Martin Luther hat die Gewalt verurteilt.
Luther hat in der Tat die militanten Aufstände uneingeschränkt verurteilt. Er hat die 12 Artikel einer kritischen Lektüre unterzogen und zu einigen Artikeln durchaus Verständnis geäußert. Allerdings die Auffassung vertreten, dass es nicht angängig ist, mit militärischen Mitteln gegen die Obrigkeiten vorzugehen.
Hat Martin Luther die soziale Frage vergessen?
Also Luther ist in dieser Hinsicht durchaus ambivalent. Er ermahnt die weltlichen Obrigkeiten zur Fürsorge und er fordert auch auf, dass sie Gerechtigkeit walten lassen gegenüber ihren Untergebenen. Aber er bestreitet ein Recht durch eigene physische Gewaltmittel, die eigene Position zu verbessern.
Ganz anders Thomas Münzer. Und damit sind wir wieder zurück in Mühlhausen. Er ist der bis heute wohl bekannteste Protagonist des Bauernkriegs. Münzer war Pfarrer an der St. Marienkirche hier in Mühlhausen. Die Kirche ist heute entwidmet und dient als Museum, als Münzer Gedenkstätte. Und jetzt während der Thüringer Landesausstellung kann der Gast dort eintauchen in die historische Lebenswelt der Bauern zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Und man kann dort den gesellschaftlichen Wandel von damals miterleben. Thomas Münzer, anfangs war er ein Bewunderer von Martin Luther. Herr Professor Kaufmann, was hat ihn radikalisiert?
Münzer hat eine relativ dynamische Entwicklung durchgemacht. Was wir wirklich greifen können, ist, dass er seit seiner Vertreibung, seit seiner Ausweisung aus Zwickau eine vaganten Existenz geführt hat. Er zog durch die Gegend, wahrscheinlich auch als, wenn man so will, missionarischer Prediger. Eine erste Station, die wir einigermaßen fassen können, ist ein Aufenthalt in Prag, dem er sich wohl mehrere Wochen aufgehalten hat. Und in dieser Zeit identifizieren wir ihn bereits als einen apokalyptisch, wenn man so will, erweckten Prediger. Diese apokalyptische Intensivierung hängt meines Erachtens mit dem Vormarsch der Osmanen zusammen, die im Sommer 1521 Belgrad erobert haben und sozusagen als permanente Drohkulisse den Hintergrund der, wenn man so will, frühen Reformationsgeschichte der 1520er Jahre abbilden, mit dem Höhepunkt der Belagerung Wiens 1529. Und in diesen Jahren sind sozusagen ständig Invasionsgefahren und auch entsprechende Schlachten erfolgt. 1526 etwa bei der Schlacht, nach der Schlacht von Mohacs, fällt Ungarn an die Osmanen oder Teile Ungarns etc. Also das rückt immer näher. Und Münzer sieht darin einen Anlass, diese zeithistorische Erfahrung, wenn man so will, theologisch zu deuten. Und er entwickelt die Theorie, dass innerhalb der nächsten Jahre bis circa 1525, 26, so stellt er sich das vor, der Türke Europa erobern wird, die Gottlosen vernichten wird, dann die Gerechten einsetzen wird und selber dann sozusagen sich zum Christentum bekehrt und das dann der Auftakt für ein tausendjähriges Friedensreich sein wird. Das ist in gewisser Weise als Konzeption Ende 1521 greifbar. Und in den nächsten Jahren versucht er im Grunde die Akteure, die diesen historischen Prozess auf den Weg bringen, zunächst bei den christlichen Fürsten zu finden. Also er hält sogenannte Fürstenpredigten, Gegenwart der ernestinischen Herzöge, und ist dabei erfolglos. Und es ist im Grunde dann relativ spät, erst 1524, ich denke im Zuge einer Reise in den Südwesten, wo er mit den Aufstandsphänomenen im Schwäbischen konfrontiert wird, dass er sich dazu entschließt, in den Bauern, im gemeinen Mann, im Volk, diejenigen Kräfte zu identifizieren, die nun die Herrschaft der Gerechten heraufführen sollen.
Die DDR stilisierte Thomas Münzer zum frühbürgerlichen Revolutionär. Das war wohl auch ein Grund dafür, den Maler Werner Tübke mit dem großen Bauernkriegspanorama in Bad Frankenhausen zu beauftragen. Eingeweiht wurde dieses Panorama kurz vor dem Mauerfall im September 1989. Die DDR hatte nämlich ihre ganz eigene Sicht auf Münzer und den Bauernkrieg. Darum geht es dann im Kulturhistorischen Museum hier in Mühlhausen in der Thüringer Landesausstellung unter anderem.
Münzer war sozusagen der bekannteste deutsche Revolutionär in der Perspektive der DDR, die sich in dieser Hinsicht Friedrich Engels angeschlossen hat. 1850 ist Friedrich Engels Schrift »Der deutsche Bauernkrieg« erschienen und dieses Textchen von nur knapp 100 Seiten ist zu einer Art Schulungsgrundlage auch im Kontext der SED-Ausbildung geworden und in viele, viele Sprachen übersetzt worden und als integraler Bestandteil sozusagen eines sozialistischen Geschichtsbildes verwendet worden. Und das Interessante an der Engelschen Bauernkriegsschrift, die, was die eigentliche sozusagen historische Fundierung angeht, auf Wilhelm Zimmermanns Monumentalwerk »Der deutsche Bauernkrieg« aufruht, ist, dass Thomas Münzer gegenüber Zimmermann bei Engels eine erstaunliche Aufwertung erfährt. Münzer wird zum eigentlichen Gegenspieler, zum Antipoden Martin Luthers. Er wird zur Repräsentationsgestalt einer revolutionären Tradition. Und das war für die DDR auch deshalb interessant, weil mit der frühbürgerlichen Revolution, dem Bauernkrieg als integralem Moment der frühbürgerlichen Revolution, eine revolutionäre Tradition gefunden wurde in der deutschen Geschichte, die älter war als die französische Revolution und natürlich noch sehr viel älter als die russische Revolution. Und insofern war Deutschland auch im Kontext sozusagen der sozialistischen Internationale ein revolutionsträchtiger Ort beziehungsweise eine Nation, die etwas einzubringen hatte in die sozialistische Völkergemeinschaft.
Wer ist denn Thomas Münzer in Ihren Augen zuallererst? Pfarrer, Bürgerrechtler, Revolutionär?
Ein Bürgerrechtler kann er nicht genannt werden, weil er im Prinzip die Menschheit in zwei Gruppen einteilt, Gerechte und Verdammte. Und die Verdammten haben keine Rechte, die dürfen und sollen von den Gerechten ermordet werden. Also Münzer hat relativ krasse Vorstellungen, wie sein Konzept einer gerechten Gesellschaft durchzusetzen ist. Und da spielt Gewalt eine ganz zentrale Rolle. Nun ist das eigentliche Drama Thomas Münzers, dass die Sicht auf ihn immer auf die wenigen Wochen des Bauernkrieges reduziert wird. Münzer ist ein außerordentlich interessanter Theologe. Er ist ein Feuerkopf. Er ist jemand, der ein ausgesprochen kompliziertes theologisches Konzept verfolgt. Er ist jemand, der mit einer unglaublichen Elastizität biblische Traditionen zitiert und auch mit zuspitzenden, ins Demagogische übergreifenden Formulierungen zu bewegen weiß. Also er ist eine faszinierende Predigerfigur mit Sicherheit. Wir wissen von seinen Altstädter Gottesdiensten, dass da aus der ganzen Umgebung 2000 Leute zusammengeströmt sind. Er war ein kreativer Liturgiker, ist der Erste, der eine vollständige Umarbeitung der Gottesdienste eines Jahres in die Volkssprache vorgelegt hat und hat drucken lassen. Also eigentlich ein ziemlich vielfältiger Mann, der durch die Perspektive auf die letzten Wochen und seine Teilnahme an der Schlacht von Frankenhausen dann immer in erster Linie in dieser Perspektive gesehen wurde. Und das war natürlich genau Luthers Interesse. Er wollte ihn, den Teufel von Mühlhausen oder den Teufel von Hallstatt, als den eigentlich Verantwortlichen des Bauernkriegs darstellen.
Ja, so hat er Thomas Müntzer genannt, den Teufel von Hallstatt. Ja, Müntzer wird nach der Schlacht bei Frankenhausen im Mai 1525 gefangen genommen und im Juni desselben Jahres in der Nähe von Mühlhausen enthauptet. Die Schlacht von Frankenhausen in Thüringen war eine der bedeutendsten während des Bauernkrieges. Thomas Müntzer wird hier durch ein Fürstenheer vollständig besiegt. Mehrere tausend Bauern verlieren in dieser Schlacht ihr Leben. Der evangelische Kirchenkreis Mühlhausen will in diesem Jahr auch sich besonders mit der Person Münzers auseinandersetzen. Superintendent Christian Beuchel, das Zitat ist mir in die Hände gefallen. Er sagt, Münzer sei auch in gewisser Weise ein Vorbild, weil er Theologie und Soziales zusammengebracht hat und das Glaube auch mit einem gerechten Miteinander verbunden sein muss. Er kann Münzer, Herr Professor Kaufmann, heute als Vorbild dienen. Immerhin hat er ja offenbar auch Räume für Obdachlose eingerichtet und eine Armenspeisung initiiert.
Im Bereich der karitativen Aktivitäten sind viele Reformatoren relativ frühzeitig aktiv geworden. Man wollte den Bettel vermeiden und man hat natürlich auch die theologischen Grundlagen des Bettels zerstört, weil Spenden, kein Almosen geben, kein gutes Werk mehr war, das zur Seligkeit führt. Insofern gibt es einen durchaus intensiven Schub an karitativer Aktivität im Bereich der Bekämpfung von Armut. Da ist Münzer einer von mehreren Akteuren. Ich habe mit Vorbildern ohnehin große Schwierigkeiten. Münzer ist in einer Hinsicht bemerkenswert. Die Befassung mit ihm bleibt interessant. Er ist eine spannungsreiche und eine interessante Figur. An ihm blitzen sozusagen Phänomene auf, auch Verführungspotenziale des Christentums auf, die ich für wichtig halte, die zur Kenntnis zu nehmen, auch um sozusagen der eigenen gegenwärtigen Glaubensorientierung willen wichtig ist. Aber ein Vorbild kann er für mich nicht sein, weil die Art und Weise, auch wie er mit der Bibel umgeht, wie er der Meinung ist, dass biblische Texte jetzt ganz unmittelbar die eigene Gegenwart erfassen und treffen, mit der mir selbstverständlich gewordenen, durch die Aufklärungen durchgegangenen Umgangsweise einer historisch-kritischen Bibelbetrachtung nicht vereinbar ist.
Ja, also in dieser Veranstaltungsreihe, die der evangelische Kirchenkreis Mühlhausen organisiert, wird natürlich Münzer mit all seinen Facetten dargestellt. Einige Altbischöfe und Bischöfinnen sind da auch Referenten, sicher auch eine interessante Reihe, die man durchaus besuchen sollte. Ich bin im Gespräch mit dem Göttinger Kirchenhistoriker Professor Thomas Kaufmann. Wir blicken zurück auf den Bauernkrieg vor 500 Jahren. Die Erhebung der Bauern war wohl die erste große Massenmobilisation in der Geschichte Europas. Sie sagen nun, Herr Kaufmann, ohne die Medien wäre der Bauernkrieg niemals zu einer Massenbewegung geworden. Der Bauernkrieg sei ein Medienereignis. Dazu haben Sie im vergangenen Jahr ein Buch herausgebracht mit genau diesem Titel. Der Bauernkrieg, ein Medienereignis, erschien im Herder Verlag. Also Herr Kaufmann, ohne Druckerpresse kein Bauernkrieg.
Also ich habe mich gefragt, was unterscheidet eigentlich den Bauernkrieg des Jahres 1520 von den vorangegangenen Bauernaufständen, die wir seit dem 14. Jahrhundert in reicher Zahl dokumentiert haben. Und die Antwort ist relativ schnell gegeben. Das waren letztlich regional begrenzte Aufstandsszenarien, was dem Umstand durchaus entspricht, dass die Bauern in den unterschiedlichen Herrschaftsgebieten durchaus unterschiedliche Rechtsstellungen hatten. Was unterscheidet den Bauernkrieg von 1525? Er ist, wenn man so will, zu einem umfassenden Phänomen, zu einem transterritorialen Phänomen geworden, der vom Südwesten des Reiches bis ins Fränkische und eben in den mitteldeutschen Raum ausstrahlt. Und dieser Vorgang ist meines Erachtens nur durch ein ganz universal einsetzendes Dokument, nämlich die 12 Artikel der Gemeinen Bauernschaft, zu verstehen, die dann zum, wenn man so will, Hebel, zum Transmissionsriemen der ganzen Bewegung wurden. In sehr vielen Regionen, in sehr vielen Bauernhaufen, auch in einzelnen Städten, die man an sich gebracht hat oder die man zum Schulterschluss mit den Bauernhaufen veranlassen konnte, sind die 12 Artikel zur Grundlage geworden. Sie wurden beschworen und haben sowas wie das gemeinsame programmatische Setting abgegeben, selbst in Regionen, in denen es gar keine Leibeigenschaft zum Beispiel gab. In Thüringen gab es keine Leibeigenschaft und trotzdem hat man die 12 Artikel zur Grundlage einer solchen Identitätsbildung gemacht.
Also der Bauernkrieg als Medienereignis und Sie sagen, die Wahrheit sei dabei das früheste Kriegsopfer gewesen. Wurde der Bauernkrieg also mit Fake News angeheizt?
Naja, wenn man sich das Dokument anschaut, die 12 Artikel, dann stellt man fest, dieses Dokument präsentiert sich als ein, wenn man so will, universales Dokument, das für alle Bauernschaften in weltlichen und geistlichen Herrschaftsgebieten zuständig ist. Es hat natürlich keinerlei Konsultationsprozess gegeben, keinen Abstimmungsprozess, in dem die Bauern einen solchen Zustimmungsakt hätten zum Ausdruck bringen können, sondern hier wurde etwas behauptet. Und diese Behauptung hat eine Wirkung entfaltet und hat auch Identitätsangebote eröffnet, ist wirksam geworden. Diese Texte haben sich durchgesetzt, sie haben Identitäten produziert und haben in gewisser Weise genau das geschaffen, was sie behauptet haben, nämlich ein universales Dokument aller Bauern zu sein. Und das ist das Faszinierende. Und ich will nicht sagen, dass das eine Fake News ist, das ist eine rhetorische Behauptung, die dann enorm effizient wirksam geworden ist.
Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, niedergeschrieben haben zum Beispiel diese 12 Artikel ja mit Sicherheit nicht die Bauern. Viele von ihnen konnten ja gar nicht schreiben. Publiziert wurden die Schriften von den des Schreibens kundigen Städtern und Vertretern auch des niederen Adels. Haben die Bauern benutzt, um ihre eigene Unzufriedenheit auch zu kanalisieren?
Also interessant ist, dass der Bauer seit dem 15. Jahrhundert zu einer Projektionsfigur für unterschiedliche soziale Gruppen wird. Es gibt eine ausgeprägte Präsenz des Bauern in der Druckgrafik. Der Bauer ist sozusagen der Wilde in der Nachbarschaft, aber der Bauer ist auch der Unberechenbare. Es gibt die Projektionsfigur des Karstans, eines gewitzten Bauern, der durchsetzungsfähig ist, aber auch bereit ist, seinen Karst zu benutzen, eine Handhacke, um sich sozusagen auch mit unter Einsatz physischer Gewalt zu behaupten. Das sind alles Figurationen, die städtischer Fantasie entspringen und in denen Städter in gewisser Weise idealtypische Figuren kreieren. Wir haben auch Beispiele dafür, dass einzelne Personen sich selber als Karstans aufgemacht haben. Und das waren Städter, das waren entlaufene Mönche etc., das waren keine Bauern.
Aber manche Vertreter des niederen Adels waren ja selbst auch unzufrieden, teilweise mit gesellschaftlichen Zuständen. Haben sie die Bauern benutzt?
Man kann mit Sicherheit sagen, dass es Adelsvertreter natürlich gegeben hat, die, indem sie sich eingeklinkt haben in die Angelegenheit, versucht haben, eigene Vorteile zu erlangen. Also das krasseste Beispiel ist in gewisser Weise Ulrich von Württemberg, der außer Landes vertrieben war, der 1514 in wirklich brutaler Weise mit dem Bauernaufstand des armen Konrad umgegangen ist und der dann versucht hat, seine Herrschaft wiederherzustellen, indem er sich mit den Bauern gemein gemacht hat und aus Stuttgart zieht. Also solche Phänomene gibt es. Insofern kann man da mit Sicherheit auch von Instrumentalisierungsversuchen sprechen.
Ja, der Bauernkrieg, ein Prozess innerhalb der Reformation. Wie hat wiederum der Bauernkrieg die Reformation beeinflusst? Für Vertreter der katholischen Kirche waren die Aufstände natürlich Beleg dafür, wohin evangelischer Glaube führt, nämlich in Gewalt, Unruhe und in den Tod.
Also die Reformation ist durch den Bauernkrieg, denke ich, in einer Hinsicht ganz entscheidend verändert worden. unmittelbar nach dem Bauernkrieg setzen, Ordnungsprozesse indiziert von den weltlichen Obrigkeiten ein, Visitationen etc., Kirchenordnung werden erlassen, also evangelische Kirchentümer im Sinne des landesherrlichen Kirchenregiments oder auch des städtischen magistralen Kirchenregiments werden etabliert. Das heißt, diese experimentelle Phase der frühen Reformation wird an ein Ende geführt. Insofern hat der Bauernkrieg mittelbar zu einer Verstärkung des obrigkeitlichen Zuges dieser Reformationsprozesse geführt.
Was hat er für die Bauern gebracht? Sie sind besiegt worden, 70.000, vielleicht 100.000 haben den Tod gefunden. Leibeigenschaft wurde erst 1807 in Preußen abgeschafft. War das alles umsonst?
In einigen Territorien sind sozusagen regionale, territoriale Verbesserungen der bäuerlichen Position erwirkt worden. Im Nachgang, also man kann nicht davon sprechen, dass die Rechtsverhältnisse und die sozialen Verhältnisse der Bauern nach dem Bauernkrieg definitiv schlechter wurden, sondern sie haben sich in gewisser Weise stabilisiert. Insofern hat der Bauernkrieg keine weitere Verschlechterung der bäuerlichen Situation gebracht. Aber sagen wir mal, die grundrechtliche Sicherung, die wir für selbstverständlich halten, ist eigentlich erst ein Ergebnis der Neuzeit, also des 19. Jahrhunderts im Wesentlichen.
Würden Sie den Bauernkrieg selbst auch als Freiheitsbewegung beschreiben?
Also das Moment der Freiheit spielt eine wichtige Rolle. Es spielt auch in den Forderungskatalogen der Bauern eine Rolle. Insofern ist die Freiheitssemantik im Bauernkrieg greifbar. Ob sie eine genuin bäuerliche Forderung ist oder ob es eine von Städtern den Bauern in den Mund gelegte Semantik ist, ist schwer zu entscheiden. Mit Sicherheit ist die Vorstellung, dass man eine freie Gestaltung der eigenen Lebenswelt anstrebt, eines der Motive auch der bäuerlichen Proteste.
Versuch mal noch eine Beschreibung. Ist der eine evangelische Revolution gewesen?
Also es ist nicht ganz eindeutig, die, wenn man so will, in Anführungszeichen setzt, weil es ein bisschen anachronistisch für die frühen 20er Jahre ist, konfessionelle Identität der einzelnen Bauern zu identifizieren. Das wissen wir schlichtweg nicht. Aber klar ist, dass die Inanspruchnahme evangelisch-theologischer Motive die Aufstandsbewegung zu einem dynamischen Phänomen haben werden lassen. Ich denke, ohne diesen Zuschuss an evangelischem, reformatorischem Input hätte sich diese Dynamik nicht entfaltet.
Aber Sie sagen in Ihrem Buch, der Bauernkrieg ein Medienereignis, der Bauernkrieg war sinnlos.
Es gab ein unendlich trauriges Sterben. 100.000 sind bei der damaligen Bevölkerungszahl etwa 1% der Bevölkerung, die ausgelöscht wurden. Es gab eine barbarische Siegerjustiz, die Familien ins Unglück geworfen hat. Und insofern kann ich keine große Sympathie für Heroisierungsnarrative entwickeln. Der Bauernkrieg als solcher, das heißt die militärischen Auseinandersetzungen, haben nichts gebracht. Was gebracht hat, war sozusagen die öffentliche Aufmerksamkeit, die durch die Publizistik im Hinblick auf die Bauernfrage entstanden ist und die auch eine gesellschaftliche Sensibilisierung für die Situation der Bauern mit sich gebracht hat. Aber der Krieg als solcher war sinnlos.
Jetzt erinnern wir uns im Jahr 2025 an die Zeit damals. Bauern erheben sich in deutschen Landen und wie gesagt auch in Tirol und in der Schweiz gegen ihre Herren. Ja, aber warum lohnt es sich, 500 Jahre sich zurückzubeamen, an die Geschehnisse von damals sich zu erinnern? Warum lohnt sich das für Sie als Theologe, für mich als Christ heute im 21. Jahrhundert?
Also zum einen ist es immer wichtig, Gefährdungspotenziale der eigenen Religion in Augenschein zu nehmen. Und der Bauernkrieg ist so ein Beispiel dafür, wie explosiv religiöse Motive in bestimmten Konstellationen werden können und dass Religion als Ressource behutsam politisiert werden sollte. Der zweite Punkt, den ich interessant finde, der hängt mit den Medien zusammen. Wir sind heute in einer extrem medienbewegten Zeit. Und sich klarzumachen, dass schon vor 500 Jahren Medien alles andere als unschuldig waren, eben auch eine wichtige Rolle bei revolutionären Prozessen gespielt haben, sensibilisiert noch einmal dafür, wie behutsam mit Medien umgegangen werden sollte und wie wichtig es ist, dass Medien verantwortungsbewusst bedient werden, sowohl sozusagen von der Anbieter- als auch von der, wenn man so will, Konsumentenseite her. Und ein weiterer Punkt, den ich gerade im Horizont von, gewachsener Kriegssensibilität wichtig finde, ist, dass die militärische Auseinandersetzung als solche keine Lösung gebracht hat. Man hätte auf anderem Wege zu sinnvolleren Lösungen kommen können und hat es ja auch punktuell erreicht. In Weingarten etwa ist auf dem Verhandlungsweg über einen Vertrag an anderen Orten auch zu vernünftigen Lösungen gekommen. Also die militärische Auseinandersetzung als solche hat keine segensreiche Wirkung entfaltet.
Wir führen dieses Interview in Mühlhausen und dort startet ja jetzt die Thüringer Landesausstellung Freiheit 1525, 500 Jahre Bauernkrieg. Sie haben als Kirchenhistoriker im wissenschaftlichen Beirat dieser Ausstellung mitgearbeitet. Was wünschen Sie sich denn, wenn Gäste, wenn Besucherinnen und Besucher nun kommen, sich die Ausstellung ansehen? Welcher Eindruck sollte haften bleiben?
Also was ich wichtig finde, ist, dass der deutsche Bauernkrieg auch in der sozusagen spannungsreichen Deutungsgeschichte im Westen und in der DDR intensiv wahrgenommen wird. Das ist ein historisches Phänomen, das sehr unterschiedlich beurteilt wurde. Und insofern gehört er zu unserer, wenn man so will, gemeinsamen deutsch-deutschen Geschichte hinzu. Deshalb ist es für uns auch wichtig gewesen, dass wir die Rezeptionsgeschichte sehr breit dokumentiert haben. Im Kulturgeschichtlichen Museum geht es im Grunde nur um Rezeptionsgeschichte, die sehr, sehr vielfältig ist, auch durchaus spannungsreich und eben auch sehr interessant und Teil unserer eigenen Geschichte ist. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn dafür eine größere Sensibilität herrscht. Und für mich ist ganz klar, es gab auch ausgesprochen achtbare historiografische und erinnerungspolitische Umgangsweisen mit dem Bauernkrieg in der DDR. Das andere, was ich immer wichtig finde, ist, dass wir eben nicht nur, wenn man so will, im zeithistorischen Horizont oder bis zum Ersten Weltkrieg zurück oder sowas geschichtssensibel sind, sondern auch ein Bewusstsein dafür haben, dass unsere Zivilisation einen langen, langen Weg zurückgelegt hat, dass viele Dinge, die für uns selbstverständlich sind, erst allmählich entstanden sind, etwa Freiheitsforderungen, wie wir sie im Kontext des Bauernkrieges kennenlernen, für uns selbstverständlich sind, aber eben das Ergebnis eines langen, auch kämpferischen Prozesses gewesen sind. Also unsere Zivilisation hat einen langen Atem und wir brauchen, glaube ich, auch, um in so einer Stadt wie Mühlhausen unterwegs sein zu können, das Bewusstsein dafür, dass die deutsche Geschichte länger ist als die letzten 100 Jahre.
Ja, und das kann man hier in diesem Städtchen Mühlhausen tatsächlich spüren, sehen und entdecken. Und damit danke ich Ihnen ganz herzlich, Herr Professor Kaufmann, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser Gespräch.
Gerne.
Der Göttinger Kirchenhistoriker Professor Dr. Thomas Kaufmann ist wissenschaftlicher Direktor der Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Thüringer Landesausstellung. Die Landesausstellung hat Ende April ihre Pforten geöffnet. In einem der Hauptschauplätze des Bauernkriegs in Mühlhausen. Titel der Landesausstellung Freiheit 1525, 500 Jahre Bauernkrieg. Und ab dem 10. Mai hat die Landesausstellung ein zweites Standbein und zwar in Bad Frankenhausen bis zum 17. August. Wer tiefer einsteigen möchte in die Geschichte der Geschehnisse von damals, dem empfehle ich das Buch von Professor Kaufmann mit dem Titel Der Bauernkrieg, ein Medienereignis, erschienen im Herder Verlag, zu bestellen im ERF-Shop unter www.erf.de. Und damit verabschiede ich mich, Gott befohlen, Regina König.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.